Ganz, ganz herzlich willkommen und guten Abend. Er hat mich schon ganz kurz vorgestellt. Er ist der Fahrer, ich bin der Pfarrer. Ja, so hat er es vorgestellt, ja? Aber ganz kurz, wer kennt mich noch nicht? Schon einige. Ist gut, wenn ich mich ganz kurz vorstelle. Ich heiße Samuel Rindlisbacher, bin 62 Jahre alt. Und ich durfte mich bekehren im Jahre 1978 bei der ersten Osterkonferenz bei uns in der Gemeinde in der Zionshalle. Ich arbeite mit dem Missionswerk Mitternachtsruf seit dem Jahre 1985. Also schon eine ziemlich lange Weile. Also war nicht langweilig, aber eine lange Zeit. Ja. Und es ist so, ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Wir waren 6 Jahre in Südamerika, 5 Jahre in Uruguay, 1 Jahr in Brasilien. Und dann im 1992 hat uns das Missionswerk Mitternachtsruf wieder zurückgerufen, damit ich den Küchenchefposten übernehme im Altenheim. Zur gleichen Zeit durfte ich auch die ganze Jugendarbeit übernehmen, durfte die mit aufbauen in Hauptverantwortung, durfte mit der Sonntagsschule, Jungschatini, Ameisel, Jugendgruppe. Wir haben angefangen im Jahr 1992 mit 5 Jugendlichen und dann, als ich aufgehört habe, vor 7 Jahren, also besser gesagt, ich habe es übergeben, da waren wir über 120 Jugendliche, wir hatten verschiedenste Sonntagsschulgruppen, im Ganzen 9 Gruppen. Und auch eine wunderbare Scout, also Jungschatini-Ameisel-Arbeit, jeden zweiten Samstag. Ein riesengroßes Geschenk. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich die Jugendarbeit übernommen habe, ganz vorne habe ich dann an der Wand, habe ich hingeschrieben, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Unsere Kinder haben das natürlich auch gehört. Und weil wir immer ein offenes Haus hatten, auch für Missionare, auch heute noch, unsere Kinder haben das wörtlich genommen. Ich bin sehr froh darüber. Oder Agnus 360 heute. Der andere arbeitet in Südamerika, in Santa Cruz unter Altkolonien. Und der andere ist in Kanada, arbeitet dort berufeswegen. Aber am Sonntag und am Wochenende macht er Gemeindebau zusammen mit seinem Schwiegerpapa. Und die Gemeinde durfte schon wachsen, sind heute schon in Kanada, sind 70 bis 80 Leute, die regelmäßig auch da zu Papa kommen. Die Tochter, die war in Südamerika, kam dann krank zurück und hat gesagt, Papa, jetzt weiß ich, mein Platz ist in der Schweiz. Und habe ich dem Herrn Jesus gesagt, danke Herr Jesus, dass wenigstens ein Kind zu Hause geblieben ist. Ja, das ist ein riesengroßes Geschenk. Jetzt wisst ihr ja ganz viel Sorge. Oder wenn ältere Leute betreut werden müssen, wenn da Fragen sind, Besuch. Wir haben heute 3 Leute inne, das ist der Nathanael Winkler, das ist Josh Keller und auch der Gefäß Keller und dann noch ein anderes Ehepaar, die sind heute hauptverantwortlich. Jetzt wisst ihr auch ein wenig, okay? Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz stille werden und beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür. Du bist hier gegenwärtig. Du hast gesagt, da wo 2 oder 3 zusammen sind in deinem Namen, begegne du uns unter ihnen. Und Herr Jesus, übernimm du jetzt diesen Abend. Danke dafür. Amen. Das Thema heute Abend heißt ja und lautet ja entschieden in der Endzeit, ganz groß. Entschieden in der Endzeit. Du hast es schon ein wenig angetönt. Wir leben in einer ganz Welt hineinschaut. Da kann man schnell einmal niedergeschlagen werden, kann man betrübt werden. Und da habe ich gedacht, ich möchte eine Botschaft weitergeben, um euch zu ermutigen, unterwegs zu sein. Und ich hoffe und ich bete, wir haben auch dafür gebetet, dass das wirklich gelingen darf, und zwar auf. Da ist ein junger Mann, er sagt, ich gehe fischen. 25 Jahre lang Angel fahre oder zum Fischen fahre, dann gehe ich da aus Freude. Ein Hobby. Ich hatte die ersten 10 Jahre in der ganzen Jugendarbeit kein einziges freies Wochenende, nachts um 1:30, aber ich bereue es nicht. Und als ich dann nehme ich meine hohen Stiefel, ich gehe nicht an den See, sondern ich gehe an den Fluss, da sind 3 Stunden einige Forellen, und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber wir sehen in der Bibel auch einen jungen Mann, Freude am Angeln, sondern weil er enttäuscht ist. Er ist enttäuscht, er ist niedergeschlagen, sagt. Und deswegen sagt er, ich gehe wieder fischen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr ab und an mal aufschlagen, könnt auch gerne ein Handy nehmen, kein Problem, einfach auf. Dieser junge Mann, er ist der Petrus, er sagt, ich gehe wieder angeln. Und wir wollen ganz Nun, ich glaube, der Petrus war von seinem Wesen her, der war sehr, sehr tief, mutig. Der war begeisterungsfähig. Der war willensstark. Ein wenig, auch die Eltern dürfen auch mitmachen. Ich möchte gerne wissen, woher wissen wir denn, dass der Petrus zielstrebig, willensstark, impulsiv, mutig, risikofreudig war? Woher wissen wir das? Hier vorne. Er war der Kerl, wirklich willensstark war, mutig war. Das sind ja die Banyasquellen. Und bei diesen Banyasquellen war jemand schon mal da? Ja, einige, okay. Oder auch dem Kaiser zu Ehren noch andere Gottheiten. Der Herr Jesus geht mit seinen Jüngern zu diesen Tempeln. Und angesichts dieser Tempel, da fragt der Herr Jesus, ja, was sagt Jesus, ja, und was sagt ihr, wer sei? Da kommen verschiedene Antworten. Von wem? Von Petrus. Du bist Christus, des eingeborenen Gottes Sohn. Das heißt, er wusste, was er wollte. Dieser Mann hatte Charakter. Aber der Petrus, wenn die Wellen hochgingen oder wenn es gestürmt hat, bin ich oft auch mit dem Seerettungsdienst gibt. Und der Petrus, er ist mit dem Herrn Jesus unterwegs, besser gesagt, der Herr Jesus, der war einen Sturm erlebt auf dem See Genezareth. Wir selber, wir waren mit dem, wollten in den Bus rein und hat es angefangen zu stürmen. Innerhalb, und die Wellen waren ungefähr einen Meter hoch. Und wenn ein Mann, entweder ist er bekloppt oder hat Mut. Vielleicht hat er beides gehabt. Da sehen wir das. Zeigt einfach, das ist der Petrus. Der Petrus war auf drauf. War. Er hat dem Malchus das Ohr abgehauen. Wie viele Soldaten da zugegen waren? Im Minimum? Minimum 6 Toten, einen Daten. Und es war für einen Juden bei Todesstrafe verboten von den Römern. Aber der Petrus, der hatte Mut, der war draufgängerisch, der nimmt einen. Der war vielleicht nicht ganz dicht, der Petrus, konnte schon sein, aber der hatte Schneid. Ja, auf dem Wasser gehen und dann sehen, und der Petrus geht mit rein in die Höhle des Löwen. Wärt ihr mitgegangen? Also ich nicht. Obwohl, ich bin kein Hasenfuß. Aber so wie der Petrus fähig, dann doch nicht. Das zeigt uns einfach, dieser Petrus, der war zielstrebig, der war begeisterungsfähig, der war willensstark, impulsiv, mutig, risikofreudig, können noch ganz viele Adjektive noch dazu fügen. Aber wir sehen auch, dass sein Charakter oft so heller als sein Verlauchzend und dann wieder zu Tode betrübt war. Wie oft war sein Mund schneller als, wie oft waren seine Impulse schneller als seine Treue? Warum sage ich das alles? Weil ich in Petrus mich selber sehe. Weil wir alle uns selber wie in einem Spiegel betrachten können. Wir sind doch Arzens. Wir machen alle nur Menschen. Wir kommen alle an unsere Grenzen. Wir haben nur begrenzte Kraft. Ist es nicht auch in deinem Leben so? Ist es nicht auch so, dass du dir vielleicht etwas vornimmst und dann kommt es ganz anders heraus? Du hast dir vorgenommen, in dieser Zeit, die nicht einfach ist, entschieden, mit dem Herrn unterwegs zu sein und doch fällst du auf die Nase? Nun, der Petrus, er hat Fehler gemacht. Dabei war der Petrus nicht 3 Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen, hat den Herrn Jesus erlebt, durfte im Jahr 9 für ihn sorgt. Ich habe ganz kurz am Anfang gesagt, dass ich mich mit dem Herrn Jesus unterwegs. Ich durfte erleben, wie der Herr treu ist, wie der Herr versorgt, wie der Herr gegenwärtig ist, wie er hilft in Krankheit und Not. Und wir haben viele Krankheiten gehabt bei uns in der Familie. Auch Nöte, finanzielle Engpässe und so weiter und so fort. Und doch, nein, Herr, nie. Und genauso in unserem Leben. Der Petrus hat erlebt, wie der Herr Jesus blinde sehen machte. Aussätzige wurden geheilt. Der Petrus wurde satt von dem Brot. All das hat der Petrus erlebt. Das heißt, der Petrus muss auf der einen Seite von der Art des Herrn Jesus. Aber gleichzeitig war da auch sein Charakter, sein Wesen, seine Art. Und dann kommt es im Leben des Petrus. Es ist das Kreuz von Golgatha. Da kommt plötzlich ein Ereignis, mit dem er nie gerechnet hat. Es ist das Kreuz von Golgatha, wo der Petrus nie gerechnet hat, dass das einmal im Leben des Herrn Jesus eintreten würde. Der Herr Jesus hat zwar gesagt, dreimal, ich gehe hinauf nach Jerusalem. Der Petrus sagt, nein, Herr, dir soll das nicht geschehen. Und doch wie dieses Kreuz zum Leben prägt und ihn nie mehr loslassen würde. Tode ringt. Sein Schweiß wird wie Blutstropfen. Er hat gesehen, wie da Soldaten kommen, mindestens 600 an der Zahl, und seinen Herrn gefangen nehmen. Er hat miterlebt, wie diese Soldaten, und die waren nicht unbedingt zimperlich, die waren brutal, die waren gewohnt zu kämpfen, wie sie den Herrn Jesus nehmen, gefangen nehmen im Garten Gethsemane, runter durchs Kidrontal hinauf zum Palast des Kaiaphas. Er hat miterlebt, wie die Soldaten seinem Herrn ins Gesicht schlagen, ihn krönen mit einer Dornenkrone, ihn mit Peitschen, dass Petrus miterlebt, wie er in dieser Situation völlig versagt. Wie er den Herrn Jesus an diesem Kohlefeuer dreimal verleugnet. Ich kenne diesen Mann nicht, habe noch nie gesehen, ich war nie mit ihm unterwegs. Und er fängt an, sogar sich selber dreimal zu verfluchen und zu verleugnen, sich selbst. Bodenständig muss das in einem Petrus, diesem willensstarken, charakterfesten, bodenständig, die tiefste ausgelöst haben. Ich denke, die tiefste Enttäuschung. Ja, die größten seelischen, warum sage ich das? Wisst ihr, wir sind und wir bleiben einfach Menschen. Wenn wir schauen nach der Ukraine, wenn wir sehen in den Nachrichten Taiwan und so weiter, wenn wir sehen, wie die Christenheit heute so wie Wellen hoch und runter, wo der Glaube immer mehr in Frage gestellt wird, dann löst das bei mir und in vielen Christen Nöte aus. Und dann vielleicht noch das eigene Versagen. Und das gibt Tage der Verzweiflung. Tiefste Enttäuschung, allergrößte seelische Abgründe tun sich da auf. Und dann kommt es im Leben des Petrus wieder ganz anders. Da sehen wir, wie plötzlich wieder kommen Frauen und sagen, Herr Jesus, er lebt, er ist auferstanden. Der Petrus, enttäuscht, niedergeschlagen, entmutigt. Er hat versagt, dreimal den Herrn verleugnet. Er hat mit angesehen, wie der Herr Jesus stirbt, wie die Soldaten mit ihm umgehen. All das erlebte Petrus. Und dann kommen diese Frauen, er lebt, er ist auferstanden. Der Herr Jesus begegnet ihm selber. Der Petrus, wie ist das einzuordnen? Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn man darüber nachdenkt, da ist man innerlich zutiefst bewegt. Und ich denke über alledem, das wird dem Petrus schlussendlich zu viel. Er kommt an seine Grenzen. Er muss schlussendlich sagen, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder angeln. So schnell das Mikrofon runter machen. Ich bin auch nur am Mist, entschuldigen, muss ein-, zweimal die Nase schneuzen. Wisst ihr, der Petrus, der kommt an seine Grenze und er sagt, es hat doch alles keinen Sinn. Und wie viele Christen laufen auch heute eben in genau die gleiche Richtung? Dann ist man in Gefahr, sich zurückzuziehen, weil man enttäuscht ist oder weil man versagt hat oder weil die Belastungsgrenze einfach überschritten ist. Man läuft Gefahr, aufzugeben und zu sagen, komm, ich lebe auch Probleme und Schwierigkeiten davon. Wie viele Christen erlebe ich von Art, Seelsorge, die sagen genau das. Vor 2 Tagen hatte ich ein Telefonat mit meiner Frau, der erzählt mir, meine Frau ist ein lieber Freund. Er hat die Predigerausbildung gemacht, stand einige Jahre als Missionar im Dienst und heute stellt er alles in Frage. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich glaube, es ist genau das Gleiche passiert wie bei einem Petrus. Der Petrus hat den Herrn Jesus aus den Augen verloren, weil die Dinge des Lebens, weil die Umstände der Zeit ihm viel größer wurden als die eine Person, Jesus Christus. Vielleicht ist es in deinem Leben so, wie es bei anderen Christen auch war. Du bist enttäuscht über deine Gemeindesituation. Und wie wir jetzt unterwegs waren, so viele Dinge, wie viele Gemeinden kaputt gehen. Das erschüttert mich. Und wenn ich nicht einen Ort wüsste, wo ich hingehen kann, das würde mich innerlich kaputt machen. Und so sind diese Christen, sie gehen und gehen immer wieder. Vielleicht gehen sie gar nicht mehr hin und sie leben ihr eigenes privates Christsein. Alles, wie beim Petrus, es hat doch alles keinen Sinn. Komm, ich gehe wieder fischen. Dazu kommt, das Christsein heute ist nicht mehr in. Wenn Sie als Christ hinstehen und sagen, schau einmal, wir wollen den Weg mit Jesus gehen, selbst unter Christen. Wenn ich sage, in einer lebenslänglichen Beziehung, Sex vor der Ehe gibt es nicht. Wir leben einen sauberen, ethisch-moralischen Lebensstil. Wir sind ein Zeugnis. Wir halten uns an die Ethik der Bibel und so weiter und so fort. Dann wird uns heute selbst unter Christen wie uns der Vogel gezeigt. Das ist leider eine Tatsache. Wenn man sagt, zwei Frauen, die zusammen heiraten, oder zwei Männer, die zusammen heiraten, ist vor der Bibel Sünde. Man muss immer aufpassen, wie man sagt. Olaf Latzer lässt grüßen. Dann wird man komisch angesehen. Aber der Druck von außen ist auch immens, immer größer. Heute ist es modern, in Zeiten von einem Ramadan, dass man in Köln Schilder aufhängt, Happy Ramadan. Dort privat initiiert. In Frankfurt sogar von der Stadt. Wo sind wir hingekommen? Im christlichen Abendland. Wo die Grundlage doch die Bibel war, das Wort Gottes. Unsere Gesellschaft, Deutschland, Schweiz und so weiter, ist gegründet auf der Ethik und der Moral der Bibel. Wo sind wir hingekommen? Bei uns in der Schweiz war, ich glaube, vor 1-2 Jahren war ein Marsch für das Leben. Ein Marsch, wo man auf die Straße ging, um für das ungeborene Leben einzutreten. Es ist schützenswert. Es ist lebenswert, selbst wenn Trisomie 21 diagnostiziert ist. Es ist dennoch lebenswert. Da gab es Gegendemonstrationen und bei dieser Gegendemonstration hat man Schilder getragen, hätte Maria abgetrieben, ihr wärt uns erspart geblieben. Das ist unsere Gesellschaft. Und all das kann in einem Not auslösen, wenigstens in mir. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel von diesen negativen Dingen höre und sehe. Ich habe Filme gesehen über das, was passierte am 7. Oktober. Das ist erschütternd. Und wenn ich zu viel darüber nachdenke, kann ich nachts nicht mehr schlafen. Das löst Ängste aus. Das Missionswerk Open Doors sagt, dass vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 weltweit über 14.700 Kirchen, christliche Gebäude entweder zerstört, geschlossen oder geschändet wurden. Weltweit. Und es wird nicht besser. Und wenn man zu viel auf das schaut, dann kann man eben sagen, komm, ich gehe wieder fischen, hat doch gar keinen Sinn. In der Gefahr stehen wir alle, egal wer wir sind. Aber kehren wir zu Petrus zurück. Der Petrus, er sagt, okay, in seiner Enttäuschung, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder zurück zu meinem alten Beruf, hat doch alles keinen Sinn. Und so ruft er seine Freunde zusammen und er sagt Folgendes. Johannes 21, Vers 7, komm, wir gehen wieder fischen. Und dann fangen sie und arbeiten die ganze Nacht hindurch. Könnt ihr euch das vorstellen, dieser entmutigte, enttäuschte, niedergeschlagene Petrus. Er hatte versagt, hat den Herrn Jesus 3-mal verleugnet und dann kommt und sagt, komm, ich gehe wieder zurück in meinen Beruf, das kann ich wenigstens. Weil ein echter, guter Fischer, der weiß, wo die Fische sind. Wenn ich in meinen Bach gehe, das gehört nicht mir, aber ich darf da angeln, da weiß ich, wo die Fische stehen. Ich weiß es, da hat es, und da hat es Fische. Einfach aus Erfahrung. Ob sie dann beißen, ist was anderes. Auf alle Fälle, der Petrus wusste ganz genau, zu dieser Tageszeit, zu dieser Jahreszeit, muss ich die Fische auf diese und diese Tiefe fangen. Und er arbeitet die ganze Nacht, er schwitzt die ganze Nacht und er fängt keinen Schwanz. Nix. Was muss das für ein Petrus sein, der so enttäuscht ist, der so niedergeschlagen ist, der nicht weiter weiß und dann fängt in seinem alten Beruf auch nichts? Das ist doch eine Katastrophe. Und das muss doch für einen Mann, der eigentlich mit dem Fischerberuf seine Familie ernährt hat, das muss doch die größte Frustration sein. Was? Auch das kann ich nicht mehr. Der ist total in Frage gestellt. Und das ist das Schöne ist, und da kommt der Herr Jesus ins Spiel. Und das macht mir Mut. Ohne den Herrn Jesus sind wir nichts. Und mit dem Herrn Jesus dürfen wir lernen, einfach ein Überwinderleben zu führen. Und so lesen wir miteinander Johannes 21 ab Vers 4. Und wir lesen dort nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, als es dann aber Tag wurde, das heißt die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Als es aber dann Tag wurde, wie wenn die helle Sonne aufgeht über diesen deprimierten, enttäuschten, niedergeschlagenen, depressiven Petrus. Da geht plötzlich die Sonne auf. Die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus. Dann lesen wir, als es dann aber Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge von Fischen hatten sie gefangen. Da sagte jene Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Darf ich dich etwas fragen? Ich sage du, okay, seid ihr mir nicht böse. Hast du einen Freund, der dir ab und an mal die Hände auf die Schultern legt und dich zurück zum Herrn Jesus zerrt? Hast du jemanden, der dir ab und an sagt, du Samuel, Hans, Erna, du kannst deinen Namen einsetzen. Den Weg, den du jetzt gehst, ist nicht so gut. Komm, wir gehen zurück zum Herrn Jesus. Hier finden wir solch einen Freund. Es ist der Johannes. Johannes ist mit seinem Freund, dem Petrus, im Boot. Sie angeln, sie fangen nichts. Und der Johannes stellt fest, die tiefste Traurigkeit hat den Petrus erfasst. Über seinen Versagen, über seine Unfähigkeit. Aber da ist ein Freund, der Johannes, und der Johannes sagt, und er erkennt den Herrn, und er sagt zum Petrus, du, es ist der Herr, es ist der Herr. Und er erzerrt diesen Petrus, er schubst ihn wieder ganz neu zum Herrn Jesus. Und solch einen Freund, einen Menschen, das wünsche ich dir ab und an in deinem Leben. Gerade dann, wenn du es bitter nötig hast. Ich bin so froh, dass ich solche Menschen an meiner Seite habe. Menschen, die mir ab und an sagen, Samuel, ich denke, da bist du zu weit gegangen. Oder Samuel, das war nicht der richtige Weg. Oder Samuel, überdenk nochmal das. Komm Samuel, wir wollen miteinander beten, wir gehen miteinander auf die Knie. Wir brauchen das, wir sind Menschen, wir kommen an unsere Grenzen. Und so ist dieser Petrus, er wird geschubst von Johannes hin zum Herrn Jesus. Ja, wir brauchen eine Begegnung mit ihm. Und wisst ihr, das Schönste ist, da begegnet ihm der Herr Jesus und es ist der Auferstandene. Es ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Es ist derjenige, der gesiegt hat am Kreuz von Golgatha. Und eine solche Begegnung brauchen wir immer wieder ganz neu. Und wisst ihr, was der Petrus tut? Der Petrus kennt nur eines. So schnell wie möglich hin zum Herrn Jesus. Hin zu ihm. Und so lesen wir in Johannes 21, Vers 7. Da wirft er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Und jetzt stelle ich euch eine Frage, einfach so eine kleine Quizfrage zwischendurch. Konnte Petrus schwimmen? Ja, der ist doch fast ersoffen einmal, oder nicht? Ja, seht ihr, seid ihr schon nicht ganz einig, he? Merkt ihr? Die einen sagen, er konnte schwimmen, nee, er konnte nicht schwimmen. Nun, ich habe ja gesagt, ich bin am See aufgewachsen. Wenn die Wellen einen Meter hoch gehen und es stürmt und tobt, kann auch der beste Schwimmer kann nicht gut schwimmen. Wir mussten da sogar Taucher mussten wir retten, die mit der vollen Taucherausrüstung im See waren, in Panik gerieten und die musste man wieder rausholen, sonst wären sie ertrunken. Und genauso der Petrus, als die Wellen so hoch gingen. Aber hier, keine Wellen, sie haben geangelt. Vielleicht ein wenig. Und wisst ihr, wie weit das Boot noch vom Ufer entfernt ist? Und deswegen weiß ich, dass er schwimmen konnte. 200 Ellen steht einige Verse weiter unten. Und wenn es die Königselle ist, ist es 50 Zentimeter. Die kleinere Elle ist 45 Zentimeter. Dann war das mindestens entweder 90 oder 100 Meter vom Ufer entfernt. Kann ein Petrus nach einer durchgearbeitete Nacht mit nassen Kleidern, müde, verschwitzt, traurig, kann der 90 Meter tauchen? Nee, der ist geschwommen. Einfach die Quizfrage schon mal beantwortet, okay? Aber der Petrus, er geht zum Herrn Jesus, er will zu ihm, er will zu ihm. Und wisst ihr, das Schönste ist, was findet der Petrus beim Herrn Jesus? Frühstück. Kaffee ist fertig, ja. Nee, das ist was anderes. Aber nur ein anderes Beispiel. Als der Petrus zum Herrn Jesus kommt, findet er da Anklage, Vorwürfe. Petrus, was hast du gemacht? Weswegen hast du mich dreimal verleugnet? Oder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn zu seinem Papa kommt und sagt zu seinem Papa, Papa, rück den Zaster raus. Wenn dein Sohn zu dir kommt und sagt, Papa, warum bist du noch nicht tot? Ich möchte dein Erbe haben. Was sagst du da? Eine Schraube locker, oder? Also wenn mir das mein Sohn sagen würde, das ist der größte, der schlimmste Misstrauensantrag, den man überhaupt machen kann. Und das macht der Sohn gegenüber seinem Papa. Aber der Papa, er gibt ihm das Geld. Er lässt ihn gehen. Und dieser Sohn geht in die Welt, verprasst sein ganzes Geld, und zwar auf der Sündemeile dieser Welt. Und dann kommt er endlich nach vielen Jahren, vielleicht sind es ein Jahr, zwei Jahre gewesen, keine Ahnung, er kommt endlich wieder zurück, seine Haare zersaust, seine Fingernägel dreckig, schmutzig gewachsen, stinken nach Schweinen, vielleicht noch Flöhe und Läuse in den Haaren und so weiter. Aber was macht der Papa? Er steht jeden Tag in der Türe. Er wartet jeden Tag. Und als er den Sohn kommen sieht, läuft er ihm entgegen. Er nimmt ihn in den Arm. Er drückt ihn an sein Vaterherz. Er lässt ihn wieder ganz neu reinigen, waschen, gibt ihm neue Kleider, einen neuen Ring, Schuhe. Und dann sagt er, und das bewegt mich ganz fest, dann sagt er, bringt das gemästete Kalb. Er sagt nicht, bringt ein gemästetes Kalb. Bringt das gemästete Kalb. Was heißt das? Wie? Hat es extra für ihn gemacht. Bringt das gemästete Kalb. Wisst ihr, wie lange das geht, bis ein Kalb gemästet ist? Wer ist Bauer von euch? Oder eine Ahnung vom Bauern? Ja. Ja, wie lange ungefähr? Wie? Gutes halbes Jahr. Und wenn es noch ein Fresser ist? Genau. Siehst du, ein wenig Ahnung habe ich auch. Das heißt, sagen wir mal ein Jahr. Das heißt, der Papa hat, als der Sohn in die Welt ging, hat er gleich gesagt, geht, fängt an, ein Kalb zu mästen. Ein Kalb. Und ich denke, der Papa hat immer kontrolliert, ist dieses Kalb wirklich gut versorgt? Hat es genug Milch? Und dann sagt der Papa, als der Sohn heimkommt, bringt das gemästete Kalb. Das heißt, der Papa hat ab dem Zeitpunkt, als der Sohn wegging, hat er ein Kalb gemästet für den Zeitpunkt, wo der Sohn zurückkommt. Und jetzt endlich ist er zurück. Und was macht er? Er nimmt ihn in den Arm. Und er macht ein großes Fest. Genauso hier der Herr Jesus mit dem Petrus. Da heißt es nämlich in Johannes 21, Vers 9, wie sie nun an das Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und einen Fisch darauf und Brot. Das bewegt mich. Der Herr Jesus nimmt sich Zeit für den Petrus, nimmt sich Zeit für die Jünger. Wir waren in Israel eingeladen zu Shavuot. Shavuot ist Pfingsten, ist einer der Pilgerfeste, wo man hinaufzieht nach Jerusalem. Und Shavuot ist ein Fest, da wird gefeiert, da wird die Bibel gelesen. Da liest man das ganze Buch Rut durch. Man liest Kapitel aus dem zweiten Buch Mose. Die Männer gehen die ganze Nacht gehen sie in die Synagoge, also die Religiösen. Das heißt, und dann isst man zusammen und da gibt es Mehl und Milchspeisen. Und wenn 10 Leute da eingeladen sind, dann ist der Tisch voller Speisen für 30 Personen. Der Tisch biegt sich. Was muss man mitbringen, wenn man eingeladen ist in Israel an einem Fest? Hunger und Zeit. Und genau das macht der Herr Jesus mit dem Petrus. Der Petrus hat Hunger und der Herr Jesus hat Zeit. Einfach nur bewegend. Der Herr Jesus hat Zeit zur Gemeinschaft. Der Herr Jesus hat Zeit zum Austausch. Der Herr Jesus hat Zeit zum Gespräch. Der Herr Jesus hat Zeit, um diesen Petrus, der entmutigt ist, wieder ganz neu zu stärken und zu ermutigen. Und dann sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, und speziell möchte ich mal sagen für den Petrus, Jesus sagt zu ihnen, kommt her und frühstückt. Kein Vorwurf, kein was hast du gemacht, weswegen hast du mich 3-mal verleugnet. Und wisst ihr, ich wäre gern in diesem Kreis dieser Jünger gesessen, hätte gern dem Petrus mitten ins Gesicht geschaut. Dieser verschwitzte, durchnässte, traurige. Ich denke, Tränen haben ihm das Gesicht verschmiert. Sein Gewissen war aufgewühlt. Aber hier war ein Tisch und interessanterweise, es brennt wieder ein Kohlefeuer. Der Petrus hatte vor einigen Tagen hatte er auch an einem Kohlefeuer gesessen und an diesem Kohlefeuer hatte er den Herrn Jesus 3-mal verleugnet. Und jetzt ist wieder ein Kohlefeuer hier, aber hier ist dieses Kohlefeuer gedeckt mit Liebe, mit Vergebung und Verständnis, mit Wertschätzung und Achtung. Und wisst ihr, das Schöne ist, beim Herrn Jesus darf ein aufgewühltes Herz zur Ruhe kommen. Und deswegen heißt es da, wie der Jesus sie einlädt und sagt, kommt her und frühstückt. Bevor der Herr Jesus ein Gespräch anfängt, macht er mal den Bauch satt. Wenn ihr verheiratet seid, die jungen Ladies wollen vielleicht mal heiraten und habt vielleicht irgendetwas eurem zukünftigen Ehemann beizubringen, dann macht ihn zuerst satt und dann sagt erst das, was euch belastet oder beschwert. Ja? Ja, das hat meine Frau auch Erfahrung. Ja. Ich habe auch erfahren, wenn ich satt bin, ist es viel einfacher, schwierige Dinge zu verdauen. Und genau hier, der Herr Jesus macht seine Jünger satt. Und dann heißt es in Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Also der Herr Jesus, kein Vorwurf. Keine Zurückweisung, sondern nur, und Herr Jesus schaut dem Petrus in die Augen. Simon, Sohn des Johannes, und das ist eine ganz spezielle Betonung, der Herr Jesus braucht hier den Namen, den Petrus hatte, vor seiner Berufung. Bevor er in die Nachfolge Jesus kam, sagt hier der Herr Jesus, du, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und vergesst nicht, der Petrus, er war wieder zurückgegangen in seinen alten Beruf. Wieder zurückgegangen in das, was er vorher gemacht hatte. Wie wenn der Herr Jesus ihm sagen würde, Petrus, willst du wirklich zurückgehen? Willst du wirklich wieder zurück in deinen alten Beruf? In dein altes Leben? Zurück zu deinen Fischernetzen? Zurück in das Leben ohne mich? Und ich staune über den Herrn Jesus, eben keine Anklage. Kein Vorwurf, nur Petrus, Sohn des Johannes. Und ich denke, das ist dem Petrus so eingefahren. Herr Jesus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Du weißt doch, ich möchte dir nachfolgen. Der Petrus ist zutiefst enttäuscht. Enttäuscht über sich. Enttäuscht, weil er versagt hat. Der Herr Jesus fragt ihn nur, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und der Petrus kann gar nicht anders. Und wisst ihr, wenn ihr so mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen wart, wie der Petrus erlebt habt, wie der Herr Jesus mit ihm umgegangen ist, wie der Herr Jesus ihn überwältigt hatte, wie der Herr Jesus ihn dort angeschaut hatte, Blut überströmt, heißt es ja, wie der Herr Jesus seinen Blick zum Petrus wandte und der Herr Jesus sah ihn an und da ist der Petrus einfach nur zusammengebrochen. Und da kann der Petrus nicht anders als nur sagen, Herr Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Der Petrus möchte nur eines, ganz, ganz beim Herrn Jesus sein. Und da fragt der Herr Jesus ihn ein zweites Mal und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der Petrus, ihm war völlig bewusst, er hatte einen Fehler gemacht. Er hatte versagt. Er war zuvor laut. Er war gestolpert. Und wisst ihr, wenn wir in unserem Leben manchmal stolpern, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir manchmal enttäuscht sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann brauchen wir ganz neu, so wie der Petrus, eine ganz neue Fokussierung oder eine ganz neue Orientierung auf Jesus. Der Apostel Paulus schreibt den Galatern, o ihr unverständigen Galatern, denen ich Jesus Christus vor Augen gemalt habe und ihn als gekreuzigt. Was beschäftigt dein Leben? Was bestimmt dein Leben? Von was bist du eingenommen? Sind es die Nachrichten, sind es die Medien, sind es die Gräuelmeldungen dieser Welt? Oder ist es der Mann am Kreuz, der für dich gestorben, auferstanden ist und lebt? Was bestimmt dich? Wir brauchen wie der Petrus eine ganz neue Fokussierung. Der Petrus wurde vom Herrn in seine Nachfolge gerufen. Er stand in seinem Dienst. Gott hatte ihn berufen als Jünger und Nachfolger, ja, als Menschenfischer. Wenn du ein Kind Gottes bist, was ist eigentlich deine Berufung? Weißt du das? Bist du dir dessen sicher? Ein jeder von uns ist berufen, ein Zeugnis zu sein, ein Zeuge des lebendigen Gottes an dem Ort, wo ihn Gott hingestellt hat. Das kann als Kaufmann sein, Bürokraft, Hausfrau, als Bauer, spielt keine Rolle. Aber leuchte an dem Ort, wo dich der Herr Jesus hingestellt hat. Brenne für ihn, weise hin auf Jesus durch dein Leben. Das größte, das schönste Zeugnis in meinem Leben war meine Mutter. Sie hat uns hingewiesen auf Jesus. Sie hat uns Jesus vorgelebt. Mein Papa war oft, sehr oft betrunken. Aber meine Mutter hat geleuchtet für Jesus. Wir brauchen ab und an immer wieder neu eine Fokussierung auf den lebendigen Gott, auf Jesus. Und so kommt der Herr Jesus und fragt den Petrus ein drittes Mal. Er sagt nun, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und ich denke, den Petrus, dreimal hat er ihn verleugnet. Der Herr Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Der Petrus, er kann nicht anders. Und wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann kannst du gar nicht anders. Also dem Herrn Jesus einfach sagen, Herr Jesus, ich habe dich wirklich lieb. Herr Jesus, ich kann nicht anders, ich will bei dir bleiben. Und das so sagt der Petrus, Herr Jesus, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt der Herr Jesus ihm etwas ganz Spezielles. Er sagt nämlich, in Johannes 21, Vers 18, sagt er ihm Folgendes. Er sagt, du wirst nun deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Was bedeutet denn das? Ich habe ganz am Anfang ganz kurz erwähnt oder erklärt oder aufgezeigt, was für ein Charakter der Petrus war. Er war sehr impulsiv, er war von sich überzeugt, er war ein Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden stand, der konnte vorangehen, eine geborene Führernatur. Aber gerade diese Natur stand ihm oft auch im Weg und auch später noch sehen wir das. Und hier sagt Herr Jesus nun zu ihm, und nun Petrus, du hast mir dreimal gesagt, dass du mich liebst. Und jetzt Petrus, fange an, nicht, dass deine Gefühle dich bestimmen. Gefühle sind wunderbar. Aber wenn die Gefühle uns bestimmen, ist es falsch. Ein wunderbarer Charakter ist herrlich. Aber wenn der Charakter uns befähigt zum Dienst, ist es falsch. Wir müssen lernen, dürfen lernen, uns bestimmen zu lassen. Von was? Von dem, wie der Herr Jesus hier sagt, in Johannes 21, Vers 18. Nun, Petrus, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und gürten. Wer ist dieser andere? Es ist der lebendige Gott. Und wie führt der lebendige Gott? Durch Gefühle, durch Emotionen, durch Charakterstärken oder durch sein Wort? Was bestimmt uns in unserem Leben? Ist es das Wort Gottes? Der Petrus sollte lernen, er durfte lernen, nicht mehr von seinem Wesen, von seiner Art, von den Lebensumständen. Sie können ganz gravierend sein. Und der Petrus, der musste durch viele Nöte hindurch. Damals herrschte die Besatzungsmacht Rom. Die Lebensumstände waren nicht optimal. Die Christen wurden dann verfolgt. Was bestimmt uns? Der Petrus durfte lernen, auf das Wort Gottes gegründet zu sein. Bestimmt vom Wort der Bibel, von dem Wort des Ewigen. Was bestimmt unser Leben? Der Petrus, er durfte lernen über die Jahre. Und der Petrus hat auch noch versagt. Woran sehen wir das? Zum Beispiel im Galaterbrief muss ihn der Apostel Paulus öffentlich zurechtweisen. Der Apostel Petrus, er hatte gelernt, in der Freiheit des Christus zu leben. Er als Jude, er durfte auch mit Heiden Gemeinschaft haben. Er als Jude durfte in das Haus eines Heiden gehen und dort an einer Schlachtplatte teilhaben. Kennt ihr Schlachtplatte? Ja? Ich liebe sie. Nicht zu oft, aber ab und an. Auf alle Fälle, der Petrus, ich sag's mal so, er ist zugegen im Hause dieser Heiden, ein Festmahl, Schlachtplatte, Sauerkraut und so weiter. Und dann hört er, von Jerusalem runter kommen Juden, Christen, die sind mehr dem Gesetze verpflichtet. Und aus Angst vor diesen, was können die sagen? Was sagen die, wenn ich ein Bier trinke, wenn ich eine Schlachtplatte esse? Was sagen die? Und so zieht sich der Petrus zurück und er verleugnet dadurch die Freiheit des Evangeliums. Und dann muss der Apostel Paulus diesen Petrus öffentlich zurechtweisen. Wieder einmal war dem Petrus sind die Gäule durchgegangen. Kennt ihr den Ausdruck? Es ist so ganz normal, es ist der Petrus. Es ist ein Mensch wie wir, wie du und ich. Aber das Schönste ist, der Petrus lernt dann mit all den Jahren, ungefähr 30 Jahre später, kurz vor seinem Tod. Er stirbt in Rom, der Märtyrertod, er wird gekreuzigt. Und er schreibt, kurz vor seinem Tod, schreibt im zweiten Petrusbrief, schreibt er Folgendes. Könnt ihr gerne aufschlagen, 2. Petrus 3, Vers 18, da steht, und es ist für mich das Resümee eines Lebens, das schlussendlich gelernt hat, auf das Wort Gottes abzubauen und nicht auf seine Gefühle, Emotionen oder Charakter oder die Lebensumstände. Denn der Petrus schreibt dann hier, in 2. Petrus 3, Vers 18 schreibt er, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt sein und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen, denn ihm gebührt die Ehre. Jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tage der Ewigkeit. Also der Petrus, er durfte über all die Jahre lernen, sein Wesen, seine Art, sein Charakter verändern zu lassen, gemäß dem Wort Gottes. Und das möchte dir Mut machen, lerne dein Wesen langsam zum Schluss. Der Petrus, er geht und was macht er? Er geht und zieht das Netz ans Ufer. Wir lesen das in Vers 11 von Johannes 21. Johannes 21, Vers 11. Und es ist für mich so faszinierend zu sehen, wie dieser Petrus, er geht und nicht die anderen. Er, ans Ufer, Versager, dem der Herr Jesus nun begegnet. Er geht und sieht dieses Netz, eins, zwei. Und dann heißt es da, er fängt zu zählen an. Ein. Ja, weswegen 153 Fische? Weswegen? So ermutigend. Darf ich noch 5 Minuten reden? Geht's noch? Okay. Was ist der Schwerpunkt des Matthäus-Evangeliums? Jesus, der Knecht. Lukas hat das Schwerpunkt Gott, Mensch. Und Johannes, Jesus ist 153 Fische. Was bedeutet das? Hat das eine Bedeutung oder ist es einfach so da? Weswegen steht es da? Kannst du mal das erste Bild einhängen? Hat eine Zahl. Ja. Im hebräischen Alphabet hat jeder Buchstabe. Und der Zahlenwert von Ani, Elohim, hat den Zahlenwert von 153. Ani Elohim heißt, ich bin Gott. Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin der ewige Gott. Ich bin der Schöpfer des Universums. Ich kann schon gerne das zweite Bild reinmachen. Ani Elohim. Also hier der Petrus, enttäuscht, niedergeschlagen, entmutigt. Er geht, zieht das Fischernetz ans Ufer. Und nur im Johannesevangelium kommt das vor. Und nur das Johannesevangelium zeigt uns, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und nur hier im Johannesevangelium kommt genau dieses Ereignis vor. Und diese 153 Fische, so glaube ich, wollen uns sagen, dass der Herr Jesus dem Petrus begegnet. Und dem Petrus sagt, schau, ich bin der allmächtige Gott über deinem Leben. Ich bin der Gott, der Schöpfer des Universums. Ich bin der Gott, der in den Lebenssituationen, egal wie sie sein mögen, immer das letzte Wort hat. In Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, der da alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Und noch einmal, was bestimmt dein Leben? Ist es der Allmächtige, der ewig Seiende? Ist es der auferstandene Herr, der Herr aller Herren, König aller Könige? Oder sind es die Umstände deines Lebens, die Eindrücke dieser Welt, die Angst, die davor herrscht, die Unsicherheit in der Zeit, die wir leben? Oder ist es der ewige Herr? Es ist meine Bitte, es ist mein Gebet, dass du und dein Leben dich bestimmen lässt von diesem ewigen Gott, der sich uns geoffenbart hat in seinem Wort. Dass du bestimmt wirst von Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus dein Leben bestimmt, wenn du ihn vor Augen hast, dann wird alles andere klein. Und wenn du ihn vor Augen hast, dann rechnest du jeden Tag damit, dass Jesus bald wiederkommt. Ich rechne damit, dass Jesus heute kommt. Heute Morgen bin ich aufgestanden, Herr Jesus, vielleicht kommst du heute. Wenn ich ins Bett gehe, sage ich ganz bewusst, Herr Jesus, vielleicht bist du diese Nacht da. Oft, wenn wir schlafen gehen, meine Frau und ich, sagen wir, vielleicht morgen wachen wir auf und wir sind zusammen im Himmel, weil die Entrückung stattgefunden hat. Lassen wir es nicht zu, dass diese Welt, die Ängste dieser Welt, die Eindrücke dieser Welt, all das, dass das uns bestimmt, sondern lassen wir uns bestimmen von dem ewigen, allmächtigen Gott, von Ani Elohim. Ich bin der ewige, allmächtige Gott. Amen. Noch etwas zu diesen zwei Folien. Diese zwei Folien habe ich von Werner Gitt, von seiner Homepage genommen. Einfach für das Internet, das ist von Werner Gitt, ja. Aber ich habe es auch in Israel selber, als ich in Israel war, habe ich einen lieben Freund gefragt, du, was bedeutet diese 153? Und er hat mir es dann aufgeschrieben, hebräisch, und hat gesagt, Ani Elohim, ich bin der ewige, allmächtige Gott, möge er dein Leben bestimmen. Lass uns doch mal stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben dürfen, dass du uns gerufen hast. Und danke dafür, dass wir immer wieder ganz neu, so wie in Petrus, unsere Blicke auf dich richten dürfen. Und das wollen wir tun, Herr Jesus. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen es nicht zulassen, dass die Welt, die Angst, die Nöte, die Fragen uns niederdrücken. Sondern wir wollen, Herr Jesus, in diesen Nöten, in diesen Ängsten, in diesen Fragen, wollen wir zu dir kommen. So wie es ein David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ja, Herr Jesus, das möchte ich, dass du selber, Herr Jesus, mir vor Augen bist und das alle Zeit. Danke dafür. Und Herr Jesus, komme bald. Wir lieben, ja, wir erwarten dein Erscheinen. Und Herr Jesus, segne auch dein Volk, dein Land Israel. Wir preisen dich darüber. Amen.